Ostern verwandelt. Gott hat Großes getan. Davon haben wir eben in der Textlesung in Psalm 111 gehört. Und was dieses Große ist, das zeigt Ostern in besonderer Weise. Es geht um die gute Nachricht, das Evangelium. Und das Evangelium hat grundlegend und im Kern mit Auferstehung zu tun. Auferstehung, das ist so wichtig, so grundlegend, dass Paulus im 1. Korintherbrief im Neuen Testament diesem Thema ein ganzes großes Kapitel widmet. Denn offensichtlich gab es bei den Christen in der Gemeinde in Korinth viele Fragen dazu. Einige zweifelten, ob es überhaupt eine Auferstehung der Toten geben würde. Auferstehung der Toten am Ende geht doch gar nicht, gibt's doch gar nicht. Ungefähr so wie die kleine Blumenzwiebel hier eben im Anspiel. Das, was wir hier sehen und erleben, das ist doch schließlich alles, oder? Es gilt sich einfach hier in dieser manchmal netten und manchmal wie bei der kleinen Blumenzwiebel ziemlich kalten Welt so gut wie möglich einzurichten. Das war es dann aber auch. Mehr gibt es einfach nicht. Auferstehung? Nein. Paulus Antwort? Doch. Ja klar, natürlich. So wie die ältere Zwiebel. Und Paulus erklärt es auch. Ohne Auferstehung, erklärt Paulus dort, wäre unser Glaube leer und wären wir die erbärmlichsten aller Menschen oder die erbärmlichsten aller Blumenzwiebeln, wenn sie eben nur unter der Erde blieben. Aber so verhält es sich nicht, denn Christus ist auferstanden. Und Paulus zählt dort in diesem Kapitel die Zeugen auf, die den auferstandenen Jesus Christus gesehen haben. Das waren viele. Zuerst die Frauen am Grab, dann die 11 Jünger, einmal sogar 500 seiner Nachfolger auf einmal. Und Paulus sagt, viele von ihnen leben noch, damals, als er diesen Brief an die Leute in Korinth schrieb. Er sagt damit, ihr könnt sie noch fragen. Jesus Christus ist wirklich auferstanden. Und wir werden es auch, am Ende der Zeit. Ohne Auferstehung, sagt Paulus, wäre es völlig unsinnig, sich für Jesus Christus einzusetzen und dabei, wie Paulus, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Das ergibt nur Sinn im Horizont der Auferstehung, in der Gewissheit, hier auf der Erde campen wir letztendlich nur, sind nur vorübergehend hier. Unser eigentliches Zuhause ist im Himmel. Das war also die erste Frage, die an Paulus gerichtet wurde. Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht, oder? Und Paulus sagt, natürlich gibt es die. Aber es gab noch eine zweite Frage, die im Raum stand. Und hier klinken wir uns nun ein in den Text. Hier steigen wir ein. 1. Korinther 15, Vers 35. Aber, so schreibt Paulus, aber, wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Diese Frage wird in Korinth offensichtlich von einer Gruppe von Leuten gestellt, die echt Schwierigkeiten mit Auferstehung haben und es vielleicht eben rundherum ablehnen. Jemand war tot und wird in den Zustand versetzt, dass er lebt? Wie soll das denn klappen? Wie soll Gott das machen? Mit was für einem Körper sollen sie denn rauskommen aus den Gräbern? Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Gute Frage, oder? Mal schauen, wie Paulus darauf antwortet. Er sagt, wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Und jetzt bringt er ein Beispiel. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Soweit erstmal. Das Statement der Leute war also, Auferstehung geht doch gar nicht, ist wissenschaftlich doch gar nicht möglich. Wie soll das denn gehen? Und es klingt ja erstmal recht scharfsinnig, ist es aber nicht. Paulus sagt, deine eigene Erfahrung widerspricht dir hier. Schau mal in die Natur hinein, und zwar in deinen Gemüse- und Blumengarten. Jedes Mal, wenn du säst, kann dich deine eigene Erfahrung lehren und dir die Antwort liefern. Denn du säst ein Samenkorn, und aus dem Korn, das in der Erde liegt und förmlich stirbt, sich auflöst, wächst neues Leben heraus. Und das finde ich einen wunderbaren Blickwinkel, der Blick in die Schöpfung. Ich bin überzeugt davon, dass Gott die Schöpfung so angelegt hat, dass sie uns geistliche Wahrheiten hilft zu verstehen und zu veranschaulichen. Jesus hat oft auf die Schöpfung zurückgegriffen und Paulus tut sie auch. Da ist also ein Gärtner, der ein Samenkorn in die Erde legt. Es ist klein und unscheinbar und wahrscheinlich nicht besonders schön. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von dem Samen einer, weiß das jemand? Ich hätte es auch nicht gewusst. Einer Kapuzinerkresse. Ja, also sieht interessant aus, ist aber jetzt nicht besonders ansehnlich, oder? Letztes Wochenende waren wir als Teenkreis beim Grünen Daumentag beim Flensunger Hof aktiv und haben da unter anderem Unkraut gejätet. Und eine unserer Teens entdeckte irgendeinen komischen Pilz, der da gewachsen ist und meinte, das sieht ja aus wie ein Gehirn. Bah! Das sah auch so aus und ja, das könnte man hier auch sagen, hat irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Gehirn. Nicht sehr ansehnlich. So, und dieser unscheinbare, kleine Samen wird in die Erde hineingelegt. Er löst sich ein Stück weit auf, er degeneriert, er stirbt. Doch der Tod des Samenkorns ist eben nicht das Ende, sondern der Anfang. Und zwar der Anfang zu etwas völlig Neuem. Das, was aus dem Samen wächst, ist nicht einfach der alte Organismus, der rekonstruiert wird. Es ist eben nicht so, dass es irgendwann plopp macht und einfach ein neuer Kapuzinerkresse-Samen aus dem Boden ploppt und dann dort liegt. Es kommt nicht einfach derselbe Samen wieder heraus. Nein, es entsteht ein völlig neuer Körper. Eine völlig neue Sache. Natürlich, es gibt eine Verbindung zwischen dem Samen und der Pflanze, irgendwie eine Kontinuität. Jetzt kann man bei Pflanzen eigentlich nicht von Personen sprechen, aber wenn man es könnte, ja, dann würde es passen. Es ist immer noch dieselbe Person, in Anführungszeichen. Und doch ist etwas völlig fundamental Neues daraus geworden. Grüne Blätter beginnen zu sprießen und dann leuchtet eine wunderbare Blüte in herrlichen Farben. Etwas, mit dem niemand gerechnet hätte, wenn er nur diesen kleinen, unscheinbaren Kern gesehen hätte. Was herausgekommen ist, ist etwas Großes, etwas Grünes, etwas Buntes, etwas Wunderschönes. Vom kleinen Korn zu einer herrlichen, strahlenden Blüte. Das ist erstaunlich. Also, ein Samenkorn und weiter nichts wurde in die Erde gelegt, bloß ein Korn. Wörtlich heißt es hier, ein nacktes Korn wird in die Erde gelegt. Genauso wie wir Menschen. Wir sagen ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Von unserem Besitz nehmen wir nichts mit in den Tod, gar nichts. Jetzt kann ich natürlich darauf bestehen, dass mir meine goldene Uhr mit in den Sarg gelegt wird, wenn ich denn eine hätte. Bringt mir aber nichts, ob die goldene Uhr neben mir liegt oder nicht. Sie ist nicht Teil von mir. Ich nehme sie nicht mit. Hiob sagt, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Also, ein nacktes Korn wird unter die Erde gelegt, bloß ein Korn. Wenn ein Mensch gestorben ist und sein Körper in die Erde gelegt wird, beerdigt, dann ist das wie mit einem Samenkorn, das unter die Erde gelegt wird und stirbt. Das Ende? Nein. Es wächst etwas Neues daraus. Der Vers 38, hier mal nach der Elberfelder Version, weil er eins ganz betont an den Anfang stellt, da heißt es, Gott aber. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott aber gibt diesem Samenkorn, das stirbt, eine neue Gestalt, einen neuen Körper. Nicht wir selbst, Gott macht es. Er gibt einen ganz neuen Körper und das Bild hier auf uns bezogen, das gilt auch für uns. Er wird uns einen Auferstehungsleib, einen Auferstehungskörper geben. Dazu sagt Paulus noch mehr. Wir lesen weiter ab Vers 42. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Paulus nimmt also diesen Vergleich aus der Natur von dem Samenkorn und der Pflanze mit Blüte. Er nimmt es als einen Vergleich, um zu veranschaulichen, was Gott mit uns machen wird, die wir zu ihm gehören. Und drei Gegensatzpaare sind hier in diesen zwei Versen genannt, die sich lohnt, näher zu betrachten. In dieser Welt sind wir vergänglich. Organische Materie bricht zusammen, vergeht, wird zerstört. Vergänglichkeit beschreibt diese Welt. Alles vergeht, die Kraft der Jugend, die Frische. Nach 40 Jahren ist es nicht mehr wie mit 20. Diese Altersspanne habe ich bewusst genommen, aufgrund diesem hier, Claudio Pizarro. Das Bild ist schon 6 Jahre alt, also jetzt ist er noch älter. Und zwar ist Claudio Pizarro ein Fußballspieler aus Peru, der mit 20 Jahren zum SV Werder Bremen kam. Und er hat viele Stationen gehabt in seiner Karriere und ist inzwischen das 5. Mal zurückgekehrt zu Werder Bremen. Das mit fast 40 Jahren. Und dann das Spiel vor ein paar Wochen gegen Hertha BSC Berlin. Wer das anschauen will, im Internet gibt es ein schönes YouTube-Video bei Werder TV mit einem englischen Reporter, der ist förmlich aus dem Häuschen und sagt, die Geschichte der Bundesliga wird auf einen neuen Level gebracht, denn noch nie zuvor hat ein Spieler im Alter von 40 Jahren und 136 Tagen in der Fußball-Bundesliga ein Tor erzielt. Absoluter Rekord. Claudio Pizarro geht also in die Geschichtsbücher ein, weil er mit über 40 Jahren ein Tor geschossen hat. Das heißt aber auch, mit 40 Jahren und 136 Tagen Lebenszeit bist du in der Fußball-Bundesliga steinalt. Steinalt. Ein Dinosaurier. Der Körper ist eben vergänglich. Das wird hier deutlich. Und dieser Vergänglichkeit in dieser Welt wird etwas gegenübergestellt. Und zwar das Leben in Gottes neuer Welt. Und das ist unvergänglich. Dort wird es keine Alterserscheinung mehr geben. Keine kaputten Knie, keine Abnutzung der Gelenke, keine müden Knochen. Gott wird den Körper, ja, er wird uns als ganzen Menschen zu einer neuen Art des Lebens auferwecken. Leben ohne Tod. Und ohne alle Alterserscheinungen, die damit verbunden sind. Leben ohne diese Grenze, die uns hier ständig vor Augen steht. Das ist das Neue. Aber es ist noch mehr neu. Hier heißt es, in dieser Welt, da ist unser Leben auch von Unansehnlichkeit geprägt. Aber nach der Auferstehung, in Gottes neuer Welt, werden wir zur Herrlichkeit auferweckt, von Gottes Herrlichkeit erfüllt. Herrlich und schön werden wir sein. Nun, schön sind wir auch heute schon. Doch die jugendliche Frische vergeht irgendwann. Anmut nicht. Aber wir merken, wie das Alter die alte Frische teilweise vergehen lässt. Eine riesige Beauty-Industrie versucht, sich mächtig dagegen zu stemmen, aber aufhalten kann sie es letztlich nicht. Schön sind die Menschen auch heute, Jüngere und Ältere. Aber in Gottes neuer Welt wird es nochmal auf einem ganz neuen Level sein. Von Mose lesen wir, nachdem er eine sehr intensive Zeit in Gottes Gegenwart auf dem Berg Sinai verbracht hat, 40 Tage, dass er hinunterkommt und dass sein Gesicht leuchtete. Von Jesus lesen wir das ähnlich auf dem Berg der Verklärung, wo Mose und Elia dabei sind, dass seine Kleider strahlend hell waren. Und hier dieser Text sagt uns, dann nach der Auferstehung in Gottes neuer Welt wird Gottes Herrlichkeit uns erfüllen und uns einen herrlichen Körper schenken. Nun, vielleicht ist dir dieser Punkt gar nicht so wichtig, vielleicht spricht er dich aber auch an. Da kannte ich eine Teenagerin, ich kenne sie immer noch, die hatte einen Tumor im Gesicht. Es war ein gutartiger Tumor, aber der wucherte. Und da hat ein Teil ihres Gesichts ein Stück weit entstellt. Immer wieder gab es Operationen, es wurde teilweise zurückgeschnitten, aber es kam immer und immer wieder. Sie ist trotzdem schön, sie ist trotzdem hübsch. Aber diesen Teil von sich wollte sie immer verdecken durch Haare und so weiter, die darüber hingen. Die Auferstehung erinnert uns, alles, was hier vielleicht ein Teil von mir entstellt, nicht mich entstellt, ein Teil von mir, wird dort nicht mehr sein. Alles, wo ich vielleicht in meinem Körper auch Mangel erlebe, vielleicht auch durch Krankheit oder wo ich hier nicht so gut mit zurechtkomme, wird dort nicht mehr sein. Das ist uns verheißen. Da heißt es in Philipper 3,21, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wir werden ihm gleich sein, ihm ähnlich, nicht nur von unserem Körper, sondern auch von unserem Wesen. Wow! Und dazu hat der dritte Teil etwas zu sagen. In dieser Welt, da sind wir schwach. Ich fühle mich körperlich immer mal wieder schwach. Mein Immunsystem ist irgendwie nicht mehr das, was es einmal war. Wenn ich einen Infekt habe, dann kämpfe ich damit oft lange. Da habe ich mich beim Rasenmähen wieder übernommen, wo habe ich mich woanders verkühlt, zack, und schon habe ich wieder Halsweh. Das ist echt nervig. Dort wird es nicht so sein. Was für eine Hoffnung. Ohne Auferstehung geht die Kurve der Kraft in unserem Leben tendenziell eher runter. Aber mit Auferstehung steht das Beste noch bevor. Ich fühle mich aber nicht nur körperlich immer wieder schwach, ich fühle mich auch emotional immer mal wieder schwach. Gefühle gehen hoch und runter. Manche erleben auch Traurigkeit, ohne den genauen Grund dafür benennen zu können. Gefühle haben wir manchmal einfach nicht so recht im Griff, aber manchmal haben sie uns im Griff. Das wird dort nicht mehr so sein. Dort werden wir voller Kraft sein, auch emotional. Ich fühle mich glaubenstechnisch auch nicht immer stark, auch immer wieder schwach, zweifelnd, müde, träge. Das wird dort nicht mehr so sein. Dort werde ich voller Kraft sein, an Körper, Seele und Geist. Drei Gegensatzpaare, die uns ein bisschen etwas von dem deutlich machen. Wir können es nur stammelnd beschreiben, aber die ein bisschen etwas von dem deutlich machen, was uns erwartet, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind und einmal bei ihm dort ganz zu Hause sein werden. Und ich lade dich ein, über dieses Thema Auferstehung für dich ganz persönlich nachzudenken. Jetzt einmal nachzudenken. Einfach dir einen Moment zu nehmen und das mal sacken zu lassen. Mit zwei Fragen dabei. Worauf freust du dich am meisten, wenn du an Auferstehung denkst? Und was ändert diese Vorfreude auf das, was kommt, für deine Gegenwart heute? Ich gebe dir einfach mal einen Moment, um das für dich sacken zu lassen. Und jetzt lade ich dich ein, wenn du magst, in 1-2 Minuten das einfach mit deinem Sitznachbarn zu teilen, euch gegenseitig zu erzählen, worauf ihr euch freut, wenn ihr an Auferstehung denkt und was das für deine Gegenwart heute verändert. Keiner muss das machen, aber wenn du magst, dann bist du jetzt eingeladen, dich auszutauschen. Ich weiß, das ist immer so eine Überwindung und auch man sitzt dann im Gottesdienst und denkt, oh, ich wollte doch eigentlich nur zuhören, jetzt soll ich auch noch was sagen. Also mir geht das selbst auch so, ich muss mich dann auch immer überwinden. Aber auf der anderen Seite, das von dem anderen zu hören, was ihn erfüllt, das kann auch dir was geben. Und das zu teilen, was dich erfüllt, das kann dem anderen zum Segen werden. Also ich lade euch ein, 1-2 Minuten, euch kurz darüber auszutauschen. Das, worum es in diesem Text geht, wird eigentlich in den Versen 48 und 49 nochmal zusammengefasst. Da heißt es, so wie der irdische Adam beschaffen ist, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Familieneigenschaften hängen von dem Vorfahren des Ganzen ab. Was Adam war, sind auch wir als Nachkommen Adams. Aus Staub gemacht und wir werden schließlich zum Staub zurückkehren. Doch der himmlische Adam, der steht hier für Jesus Christus. Was Jesus Christus ist, werden auch die sein, die zu ihm gehören. Auferstehen zu neuem Leben in einem verherrlichten Körper. Aus einem Körper, der zur Erde gehörte, wird ein Körper, der zum Himmel gehört, werden Menschen, die zum Himmel gehören. Ein Körper, der das Abbild von Christus ist. Ja, ein Körper. Wir werden nicht irgendwie Geistwesen sein, sondern körperlich existieren, aber eben in einem ganz erneuerten, in einem Auferstehungskörper. Der neue Himmel, die neue Erde werden geschaffen, dass wir darin wohnen und leben können. Völlig erneuert. Jesus selbst hatte ja auch einen Auferstehungsleib, der angefasst werden konnte. Er konnte essen. Und es war doch vollkommen neu. Sein Abbildwerden, das bezieht sich eben nicht nur auf den Körper, sondern auch auf das Wesen. Rein, frei, voller Liebe. Und ich denke, dass Wiedererkennen dort sicher möglich sein wird. Vielleicht wie bei einem Menschen, den man lange nicht gesehen hat. Regina hat es letztens erzählt, dass sie jemanden getroffen hatte aus der Schulzeit, vielleicht lange nicht gesehen, vielleicht hat man gedacht, oh, du hast dich ja verändert, vielleicht hatte der andere graue Haare oder keine mehr. Aber man erkennt, um wen es sich handelt. Und ich glaube, das wird hier auch so sein, im Himmel, in Gottes neuer Welt. Dass man sich wiedererkennen kann. Als die Jünger Jesus sahen, den Auferstandenen, mussten sie auch ein bisschen genauer hinschauen. Sie haben ihn nicht in jeder Situation sofort erkannt, aber bei genauerem Hinsehen doch. Er blieb erkennbar. Auf dem Berg der Verklärung war das auch so. Die Jünger haben Mose und Elia erkannt, obwohl sie vorher noch nie gesehen hatten. Also irgendwie wird es möglich sein, sich wiederzuerkennen. Nur werden wir eben nicht älter sein, sondern frischer, völlig erneuert. Ein schöner Gedanke. Noch sind wir das nicht, aber dann. Ich schließe hiermit. Hier heißt es, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Ostern verwandelt. Es wird nicht nur meinen Körper verwandeln, wenn ich mich bei Jesus festgemacht habe. Es wird nicht nur mich verwandeln als gesamten Menschen am Ende der Zeit, sondern es verwandelt heute schon, Ostern verwandelt heute schon meine Perspektive, meine Hoffnung, mein Denken. Und das wird an zwei Grabsteinen deutlich, die ich ans Ende dieser Predigt stellen möchte. Der eine ist von Mel Blanc, die Stimme von zahllosen Zeichentrickfiguren wie Bugs Bunny, Daffy Duck und Speedy Gonzales. Auf seine Anweisung hin ließ seine Familie auf seinem Grabstein die Worte eingravieren, mit denen er zahlreiche Zeichentrickfilme beendet hatte. Das war's, Freunde. Ende. Keine Hoffnung mehr. Der Tod als Schlusspunkt. Das ist die Aussicht ohne Ostern. Ein zweiter steht daneben. Dieser andere Grabstein ist der von der Großmutter eines Freundes von Philip Yancey, das ist ein christlicher Buchautor aus den USA. Und dieser Grabstein, der steht unter einer alten Eiche auf einem Friedhof einer Kirche irgendwo in Louisiana. Und auf Anweisung dieser Großmutter wurde nur ein einziges Wort auf ihren Grabstein eingraviert. Wartend. Ich warte. Ich warte darauf, verwandelt zu werden. Darauf ruht meine feste Hoffnung. Das wird geschehen. Ich bin ganz gewiss, wenn Jesus wiederkommt, am Ende der Zeit bei diesem Trompetensignal, wie wir es eben gehört haben. Da werde auch ich verwandelt, da werde ich auferweckt zu neuem Leben, völlig erneuert. Da darf ich dann in Ewigkeit leben. Dass Gott genau das tun kann, zeigt der auferstandene Jesus Christus. Das zeigt Ostern. Und dass Gott das auch mit dir und mir tun will, das verkündet das Evangelium. Da schreibt er dir und mir ganz persönlich in seinem Wort. Er macht etwas ganz Neues, eine ganz neue Qualität. So wie bei dem Samen der Kapuzinerkresse, der stirbt. Und es entsteht daraus eine wunderschöne Pflanze und Blüte. Niemand hätte das hier für möglich gehalten. Die junge Zwiebel unter der Erde hätte nie für möglich gehalten, was ihr bevorsteht. Viele Menschen hier in unserer Welt halten nicht für möglich, was dem bevorsteht, der mit Jesus Christus verbunden ist. Noch ist es nicht so weit, es liegt noch in der Zukunft, aber es wird kommen. Und wenn das geschieht, so sagt Paulus weiter in 1. Korinther 15, und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Amen. Möge heute deine Seele aufleuchten im Festkleid der Freude. Möge deine Last leicht werden und dein Schritt beschwingt wie im Tanz. Möge ein Lied aufsteigen vom Grunde deines Herzens, das Leben zu grüßen, wie die Amsel den Morgen. Möge der Himmel über deine Schwelle treten. So segne dich, der allmächtige, dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, und gebe dir Frieden und Hoffnung, Auferstehungshoffnung. Amen.